Was bekommt man im Krankenhaus? Eine Lungenentzündung. Das ist die häufigste nosokomiale Infektion, die sich europäische stationäre PatientInnen überhaupt einfangen. Da gibt's eine neue Leitlinie, die lohnt nicht nur einen genauen Blick, die macht auch methodisch einiges anders als in der Vergangenheit.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Montag, der 22. April 2024.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Damit etwas eine nosokomiale Pneumonie werden kann, darf sie frühestens 48 Stunden nach der Aufnahme in eine Klinik auftreten. Damit das von Inkubationszeit und Krankheitsausbruch auch zusammenpasst. Genau da gibt's jetzt die neue S3-Leitlinie, die Epidemiologie, Diagnostik und Therapie bei Erwachsenen abdeckt. Und wir haben mit der Erstautorin dieser Leitlinie gesprochen. Das ist Jessica Rademacher. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Pneumologie und Infektiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Nehmt euch doch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Die Pneumonie, die Nosokomiale, das ist ein solcher Klassiker in der Klinik, dass ich das euch vermutlich überhaupt nicht weiter erklären muss. Allein die Zahlen sind beeindruckend. Also nach wie vor ist es ein Viertel aller Infektionen während eines stationären Aufenthalts. Und wenn man sich nur die Intensivstationen anschaut, dann sind es 4 von 10 nosokomialen Infektionen, die die Pneumonie ausmacht. Das Ganze ist natürlich meistens bakteriell, aber in fast einem Drittel der Fälle auch viral. Und gerade auf den Intensivstationen spielen natürlich auch Pilzinfektionen bei der Pneumonie eine Rolle. Und damit zu der Frage, was steht Neues in der S3-Leitlinie drin? Der erste Punkt, da geht's um die Diagnostik. Viel diskutiert ist der Einsatz der sogenannten Multiplex-PCR im Rahmen der mikrobiologischen Diagnostik, wenn die PatientInnen also einen Verdacht auf eine nosokomiale Pneumonie haben. Und da steht im Zentrum die Frage, ob die Multiplex-PCR besser ist als die Kultur. Jessica Rademacher sagt uns dazu im Gespräch mit Ne Dosis Wissen, das ist ihr klar, dass alle immer die Multiplex-PCR fordern und sagen, dass man die bräuchte. Allerdings hat die Leitlinien-AutorInnen-Gruppe das kritisch bewertet und dann gesagt, nein, in der Routine kann das im Moment noch nicht empfohlen werden, weil der Nutzen für die Behandlung nicht nachgewiesen ist. Zweiter Punkt zur Diagnostik, die Pilze als Auslöser der nosokomialen Pneumonie. Da geht's um eine rasche und gezielte Ausschlussdiagnostik für PatientInnen, die auf der Intensivstation liegen und entsprechende Risikofaktoren für die invasivpulmonale Aspergillose haben. Also dazu gehören Steroidtherapie, eine Leberzirrhose, die Unterernährung, Verbrennungen, der Diabetes oder auch schwere Infektionen anderer Art, also zum Beispiel Influenza oder Covid-19. Und da gilt in der neuen Leitlinie jetzt auch, dass die Ausschlussdiagnostik für Pilze auch bei den nicht schwergradig immunsupprimierten PatientInnen durchgeführt werden soll. Dann geht's nach der Diagnostik um die Therapie. Jessica Rademacher sagt, da ist die größte Neuerung aus ihrer Sicht, dass es wieder eine ganz große Tabelle gibt mit allen Antibiotika, die für die Versorgung der PatientInnen mit nosokomialer Pneumonie wichtig sind. Inklusive ein paar zusätzlichen Infos, also welche Erreger, welche Dosierung, welche Dosierungsart und so weiter, alles was man wirklich auf der Station brauchen kann. Wichtig ist dabei, dass eine antibiotische Kombinationstherapie nur dann empfohlen wird, wenn es sich um PatientInnen mit einem erhöhten Risiko für multiresistente Erreger dreht oder die ein erhöhtes Risiko für einen septischen Schock mitbringen. Wichtig ist außerdem, dass inhalative Antibiotika nicht routinemäßig gegeben werden sollen. Das Ganze kann nur dann in Betracht gezogen werden, wenn es um multiresistente gramnegative Erreger geht, die gegen andere Substanzen resistent sind. Und schließlich gibt's bei der Therapie noch ein neues Kapitel zur Re-Evaluation, wenn die bisherige Therapie nicht anschlägt. Also da geht's um konkrete Hilfestellungen in der Leitlinie, wie man in dieser verfahrenen Situation dann weiterkommen kann. Schlussendlich, und das ist Jessica Rademacher im Gespräch besonders wichtig, gibt's noch ein zusätzliches Kapitel zum Antibiotic Stewardship. Also das ist ja grundsätzlich das große Thema, wie man Antibiotika so einsetzt, dass wir noch möglichst lange von ihnen etwas haben, nicht individuell und bei der einzelnen Patientin in der Klinik, sondern als Gesellschaft weltweit vor dem Hintergrund der Resistenzen. Da sagt Jessica Rademacher, da ist in der letzten Zeit schon ziemlich viel passiert, aber trotzdem noch Luft. Aus ihrer Sicht ist grundsätzlich natürlich auch die gesamte Leitlinie irgendwie Antibiotic Stewardship, denn wenn man eine vernünftige Diagnostik macht und darauf eine rational abgeleitete Therapie basiert nach der Leitlinie, dann muss man nicht mehr so viel zusätzlich zum Antibiotic Stewardship dazu wissen, dann hat man die wichtigsten Sachen schon getan. Trotzdem das Ganze nochmal gut in der Leitlinie erklärt. Und damit nach den wichtigsten inhaltlichen Neuerungen noch zu dem, was die KollegInnen unter Anleitung von Jessica Rademacher von der MHH Hannover anders gemacht haben, als es immer noch bei vielen Leitlinien in Deutschland Standard ist. Also wir sind es hier gewohnt, dass es schon sehr gute, aber vor allem sehr, sehr ausführliche Leitlinien gibt in deutscher Sprache. Wenn ihr auf die Website der AWMF geht und euch da so durchklickt, das hat schon alles immer ziemlich viel Seiten. Und an der Stelle setzt unter anderem etwas an, was seit einigen Jahren aus dem europäischen Ausland, aber auch aus den USA nach Deutschland drängt. Und das ist ein anderer methodischer Ansatz. Das Ganze ist euch vielleicht bekannt unter dem Akronym PICO, Patient Intervention Comparison Outcome. Das heißt, man folgt insbesondere bei der Evidenzbewertung unabhängigen Methodologen, die klinisch relevante Fragen konkret formulieren und die Leitlinie muss diese dann beantworten. Also das ist dann das Patient Intervention Comparison Outcome. Jessica Rademacher unterstreicht im Gespräch mit uns, dass es darum geht, die Leitlinie noch stärker evidenzbasiert zu formulieren und weniger auf den Expertenkonsens angewiesen zu sein, der ja in vielen deutschsprachigen Leitlinien nach wie vor sehr häufig zu finden ist. Vom Umfang heißt das, dass man sich auf zum Beispiel so 8 bis 12 für die Versorgung wirklich relevante PICO-Fragen konzentriert, die überhaupt von der Literatur beantwortet werden können. Und daraus leitet man dann die Empfehlungen für die Leitlinie ab. Das heißt, mit diesem externen Methodologen oder der externen Methodologin wird der Prozess mit der Leitliniengruppe gemeinsam durchgeführt, in enger Absprache. Und konkret sieht es dann so aus, dass man auch Texte, Artikel rausstreichen muss aus der Leitlinie, weil sie nicht wirklich passen. Am Ende bleiben dann so irgendwas zwischen 5 und 15 konkrete Themen übrig. Die hat sich in dem Fall der nosokomialen Pneumonie die Leitliniengruppe im Detail angeschaut, bewertet, ob da eine Verzerrung vorliegt. Und am Ende ist das Ganze auf Basis der Evidenzbewertung in der Leitliniengruppe vorgestellt worden und die generiert dann daraus ihre Empfehlungen. Das heißt, ein Teil der Leitlinie entsteht schon nach diesem neuen Muster im Dialog zwischen den Expertinnen und Experten im Gremium und den externen MethodologInnen und der andere Teil der Fragen wird weiterhin im Expertenkonsens beantwortet. Was heißt das ganz konkret bei der Pneumonie? Es gibt zum Beispiel kaum Studien dafür, die ein Antibiotikum direkt mit dem anderen verglichen haben. Das heißt, hier kann man die PICO-Bewertung nicht entsprechend der Evidenzbewertung durchführen. Da braucht es den Expertenkonsens. Und wenn man da ein bisschen um die Ecke denkt, sagt Jessica Rademacher, dann kann man den auch herausarbeiten und entsprechend angeben. Aber insgesamt ist das Ziel der PICO-Fragen bei den Leitlinien, dass mit diesem Patient Intervention Comparison Outcome kürzere, prägnantere und klinische Fragen auf jeden Fall beantwortende Leitlinien herauskommen, die weniger persönlichen Bias durch das Leitliniengremium haben. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn euch die Folge eine Dosis Wissen heute gefallen hat, dann empfehle ich euch die aktuelle Folge von Frau Doktor, übernehmen Sie. Julia Roth-Herbel spricht alle 14 Tage immer montags mit einer Frau, die die Medizin zum Guten verändert. Hörenswert und findet ihr auch überall da, wo es Podcasts gibt.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.